SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Milliarden Franken, so viel Strafe muss die UBS zahlen für ihre Rolle im Skandal um manipulierte Libor-Zinssätze.
Sehr viel Geld, klar, aber wir sind fähig, das zu meistern und ist Teil unserer Willen, wirklich die Bank zu wechseln und nach vorne zu schauen.
Sagt UBS-Chef Sergio Ermotti. Bevor wir nach vorne schauen, schauen wir zuerst mal genau hin. Wie haben die UBSler an den Zinsen geschraubt? Wieso haben die Chefs der Bank nichts mitbekommen? Und was tun, um solche Skandale zu vermeiden? Unser Schwerpunkt. Weiter, Südkorea, die Tochter des Ex-Diktators, wird neue Präsidentin. Und St. Lucia. Die Karibikinsel entdeckt, was lange verpönt war, ihre kreolischen Wurzeln. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Die Schweizer Finanzmarktaufseher sowie ihre britischen und amerikanischen Kollegen haben der UBS Bußen in der Höhe von total 1,4 Milliarden Franken aufgebrummt. Ihre Untersuchungsberichte zeigen, wie Mitarbeiter der Großbank jahrelang den wichtigen Libor-Zinssatz manipuliert haben. Evelyn Kobler.
1,4 Milliarden Franken Buße, das ist auch für die UBS viel Geld. Doch CEO Sergio Ermotti will die Höhe der Buße nicht kommentieren.
Ich kann und darf nicht mich über die Größe der Buße ändern. Ich muss das akzeptieren. Wir haben Fehler gemacht. Wir schauen nach vorne.
Ermotti drückte heute sein Bedauern darüber aus, dass Angestellte seiner Bank den Libor-Zins über Jahre hinweg manipuliert haben. Das sei inakzeptabel. Möglich waren diese Manipulationen, weil grundlegende Kontrollmechanismen innerhalb der UBS gefehlt oder versagt haben. Zu diesem Schluss gelangen die britische, die amerikanische und die schweizerische Aufsichtsbehörde. Sie haben die Vergehen der UBS in den letzten Monaten intensiv untersucht. Nur auch die Aufseher selber müssen sich die Frage gefallen lassen, warum auch sie die geheimen Absprachen und Mauscheleien in der Bankbranche, etwa bei der UBS, jahrelang nicht entdeckt haben. Dazu Patrick Raflaub, der Direktor der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Diese Frage kann man sich in der Tat stellen. Keine der Aufsichtsbehörden hat von den Manipulationen, die ja bei vielen Banken offensichtlich abgelaufen sind, rechtzeitig etwas gemerkt.
Die UBS bezahlt eine Rekordbuße, damit ist sie aber noch nicht aus dem Schneider. Der Bank drohen weitere Strafen von Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden. Zudem sind bereits die Fehlklagen von allenfalls geprellten Anlegern hängig.
Wer bei den Zinsmanipulationen profitiert hat, wer geprellt wurde und was getan werden muss, um Ähnliches zu vermeiden, das fragen wir hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Susanne Schmucke. Auch dort geht es um eine Buße für die UBS.
Ein Gericht in Italien hat die UBS zusammen mit drei weiteren Banken zu einer Buße von je 1 Million Euro verurteilt. Dies im Zusammenhang mit dem Verkauf komplizierter Anlagevehikel. Zudem beschlagnahmte die Justiz Vermögen von insgesamt 87 Millionen Euro bei den vier Banken. Mailand hatte die vier Banken verzeigt, sie hätten der Stadt beim Verkauf komplizierter Derivate nicht genügend über die Risiken informiert. Die UBS will das Urteil weiterziehen. Bei einem zweiten Gotthard-Straßentunnel soll nur eine Fahrspur pro Richtung benutzt werden dürfen. Der Bundesrat will das im Gesetz festschreiben. Damit könnte der Entscheid noch vors Volk kommen. Es geht um die Zeit nach der Sanierung. Der Bundesrat will eine zweite Röhre, damit der Straßenverkehr während der Sanierung möglich bleibt. Nachher sollen Einschränkungen gelten, um den Alpenschutzartikel zu respektieren. Die Vorschläge gehen nun in die Vernehmlassung. Noch nicht entschieden hat der Bundesrat, wie der Betrieb am Flughafen Zürich künftig aussehen soll. Dies, weil Deutschland die Ratifizierung des Fluglärmvertrags ausgesetzt habe. Weiter hält der Bundesrat an seinen Sparplänen für die Jahre 2014 bis 2016 fest. So sollen in diesen 3 Jahren im Bundeshaushalt jährlich 700 Millionen Franken eingespart werden. Von den Kürzungen betroffen sind alle Departemente, wie der Bundesrat festhält. Die Sparmaßnahmen stoßen auf Kritik. Abgelehnt werden sie etwa von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats, weil es zu Kürzungen bei der AHV käme. Auf der Basler Messebaustelle sollen die Arbeiter nicht länger unter unsauberen Machenschaften ihrer Arbeitgeber leiden. Werden Löhne nicht bezahlt oder kommt es zu Lohndumping, wollen die Bauherrschaft und der Totalunternehmer einspringen. Auf der Baustelle der Messe Basel wurden in der Vergangenheit verschiedene Fälle von Lohndumping festgestellt. Südkorea wird in den nächsten 5 Jahren erstmals von einer Präsidentin geführt. Die Kandidatin der konservativen Regierungspartei Park Geun-hye setzte sich bei der Präsidentschaftswahl gegen den linksliberalen Oppositionspolitiker Moon Jae-in durch. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen entfielen 51,6% auf Park. Ihr Herausforderer Moon kam auf 48%. Er hat inzwischen seine Niederlage eingestanden. Das israelische Innenministerium hat weitere Wohnbauten in Ost-Jerusalem bewilligt. Insgesamt dürfen 2600 Wohneinheiten erstellt werden. Schon Anfang Woche hatte das Ministerium dort den Bau von 1500 neuen Wohnungen angekündigt. Die UNO rief Israel dringend auf, die Neubaupläne aufzugeben. Diese seien illegal und behinderten den Friedensprozess im Nahen Osten. Der frühere deutsche Verteidigungsminister und SPD-Politiker Peter Struck ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gab seine Familie in Berlin bekannt. Struck war von 2002 bis 2005 Verteidigungsminister. Er gehörte 29 Jahre lang dem Bundestag an, davon 8 Jahre als Fraktionsvorsitzender der SPD. Abschreckende Bilder auf Zigarettenpäckchen sollen in der EU größer werden. 75% der Vorder- und Rückseite eines Päckchens sollen sie bedecken, das ist etwa doppelt so viel wie bisher. Die EU-Kommission will zudem Geschmackszusätze wie Menthol verbieten, ebenso extra dünne Slim-Zigaretten. Kommt der Gesetzesvorschlag bei den EU-Ländern und beim Europaparlament durch, gilt die Vorgabe ab 2015. In Pakistan sind 2 weitere Mitarbeiter einer Impfkampagne erschossen worden, nachdem gestern bereits 6 ihrer Arbeitskollegen umgebracht worden waren. Die Impfhelfer waren unterwegs, um Kinder im Auftrag des Gesundheitsministeriums gegen die Kinderlähmung zu impfen. Die Impfkampagne wurde unterbrochen. Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der SMI schloss bei 6.946 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones steht bei 13.340 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2089 gehandelt, der Dollar zu 91,17 Rappen. Das Wetter. Morgen bewölkt und von Westen her Niederschlag, in der Früh auch als Schnee oder vereisender Regen. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze gegen 1500 Meter, die Temperatur um 4 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Unser Schwerpunkt heute: die UBS und der Libor-Skandal. Welche Banker haben betrogen und wie? Wer hat weggeschaut und warum? Was muss die UBS ändern, was der Gesetzgeber? Und wieso kommt der Druck eigentlich immer aus Washington? Dann nach oben wollen asiatische Touristen, und zwar schnell. Die Jungfraubahnen planen für sie eine neue Bahn. Nach oben ziemlich schnell. Geht es mit Südkoreas Wirtschaft, aber auch die Unzufriedenheit wächst. Auf der Karibikinsel St. Lucia hingegen wächst die Begeisterung für die eigene Muttersprache. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter srf.ch. Die Manipulation des Libor-Zinses kommt die UBS teuer zu stehen. 1,4 Milliarden Franken muss sie als Buße zahlen. Das Fehlverhalten sei in der UBS weit verbreitet gewesen, schreiben die Bankenüberwacher. Ein paar Dutzend Händler und mittlere Kader der Großbank seien an den Manipulationen beteiligt gewesen. Bei mir ist jetzt Barbara Widmer von der Wirtschaftsredaktion. Was hat diese UBS-Mitarbeiter denn angetrieben?
Es war wohl Gier. Sie haben ihre eigenen Interessen maximieren wollen. Sie haben die Gewinne auf ihren Handelspositionen so vergrößern können. Und das hat sich dann direkt auf ihre Boni ausgewirkt. Sie haben die maximiert, weil der größte Teil ihres Gehalts war häufig bonusabhängig. Und so haben sie profitieren können.
Und wer ist dabei zu Schaden gekommen?
Also eigentlich alle, die nicht über einen Hebel verfügen, um das Zinsniveau nach unten oder nach oben zu manipulieren, zu eigenen Gunsten und die dann unrechtmäßige Gewinne einsacken können.
Viele Hypotheken in der Schweiz etwa sind ja an diesen Libor-Zinssatz gekoppelt. Heißt das, Schweizer Häuserbesitzer gehören auch zu den Geprellten?
Also das ist eine schwierige Antwort, weil der Libor wurde zum Teil nach oben und zum Teil nach unten manipuliert, je nachdem, was diesen Händlern dann gerade besser zu Pass kam. Aber zumindest auf dem Höhepunkt der Finanzkrise hat die UBS tendenziell häufiger den Libor nach unten gedrückt, weil so konnte sie sich besser darstellen, als sie das eigentlich war. Sie konnte das Signal aussenden, wir genießen das Vertrauen und kriegen das Geld auch für einen tiefen Libor-Satz. Für Schweizer Immobilienbesitzer heißt das, sie profitierten vielleicht zum Teil von diesen Libor-Manipulationen, mussten also weniger bezahlen für ihre Hypotheken, als das eigentlich der Marktpreis gefordert hätte. Die Geprellten wären dann zum Beispiel Pensionskassen, die einen tieferen Zins erhalten haben für das Geld, das sie anlegten, als eigentlich der Marktzins gewesen wäre.
Dass diese Manipulationen möglich waren, habe auch mit dem Versagen der internen Kontrollen in der UBS zu tun. Wie haben denn die versagt?
Sowohl die Schweizer als auch die englischen Bankenaufseher stellen in ihren Berichten eklatante Organisationsmängel bei der UBS fest. Die Händler von Zinsprodukten, die saßen dann zum Teil im gleichen Raum wie die Kollegen, die diesen Libor-Satz ermitteln mussten und nach London melden mussten. Und da hat man geschwatzt, man hat sich ausgeholfen, man hat gemauschelt. Kontrollieren, was da alles passiert, kann niemand. Die Prozesse, wie dieser Libor erfasst werden soll und gemeldet werden soll, die waren ungenügend definiert. Auch da war eine Kontrolle nicht möglich.
Das heißt aber auch, dass Top-Management, dem man ja nicht nachweisen kann, dass es direkt an den Manipulationen beteiligt war, diesem Top-Management kann man vorwerfen, zumindest auffällig großzügig weggeschaut zu haben.
Ja, und das ist vor allem, zeigt sich einmal mehr das gleiche Bild. Die UBS war ja in der jüngsten Vergangenheit in eine ganze Reihe von Skandalen verwickelt und immer wieder der Befund, die Bank ist nicht gut, war nicht gut organisiert, die Kontrollen waren so gar nicht möglich oder sie wurden mangelhaft ausgeführt. Das hat man zum Beispiel auch gesehen beim inzwischen verurteilten Händler Adoboli, der 2,3 Milliarden Franken verzockt hat. Da wurde zwar kontrolliert, aber das wurde dann gar nicht ernst genommen, wenn der die Limiten überschritten hat. Und das zeigt sich eben jetzt auch wieder bei diesen Libor-Manipulationen, dass Top-Manager kann oder will nicht kontrollieren, was die Leute tun im Handelsraum. Und so fährt die UBS dann Risiken, die sie gar nicht kennt, die sie nicht kontrollieren kann und die dann die Kunden, die Aktionäre oder die Gesellschaft als Ganzes tragen muss, weil im Fall der Fälle müsste die UBS gerettet werden. Sie ist too big to fail.
Dafür hat die UBS heute aber scharfe Kritik geerntet von Seiten der Firma und von ihren britischen und amerikanischen Gegenstücken. Dazu eine Buße in Rekordhöhe. Was heißt das jetzt für die Bank und wie reagiert sie auf die Vorwürfe? Der Beitrag von Evelyn Kobler.
Sergio Ermotti würde so gern über die Zukunft der UBS sprechen, doch die Vergangenheit macht dem 52-jährigen Tessiner, der seit gut einem Jahr die Bank leitet, immer wieder einen Strich durch die Rechnung. So auch heute. Die UBS muss Buße tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie muss sich schuldig bekennen, den sogenannten Libor, den wohl wichtigsten Zinssatz der Finanzwelt, mitmanipuliert zu haben zum eigenen Vorteil. Und sie muss insgesamt 1,4 Milliarden Franken Strafe zahlen für die Verfehlungen, die die Bankenaufsichtsbehörden in der Schweiz, in Großbritannien und in den USA zutage gefördert haben. 1,4 Milliarden Buße, das ärgert Sergio Ermotti.
Sehr viel Geld, klar, aber wir sind fähig, dank unserer sehr starken Kapitalposition, unserer hervorragenden Geschäftsposition, das zu meistern.
Meistern kann die UBS die Buße schon, aber der Betrag tut weh. Die Bank schreibt dieses Jahr tiefrote Zahlen. Und der Libor-Skandal gehört zu den größten Skandalen der Finanzgeschichte. Die Höhe der Buße lässt vermuten, dass die UBS hier aktiver mitgemischt hat beim Zinssatzmanipulieren als andere Banken. Doch Sergio Ermotti wiegelt ab.
Ich glaube, es ist noch zu früh zu spekulieren, unsere Rolle im Vergleich zu anderen Banken. Wir müssen akzeptieren, dass wir eine Rolle gehabt haben. Wir müssen akzeptieren die Konsequenzen. Und es ist ein Kapitel unserer Geschichte, die wir geschlossen haben und wir wollen jetzt nach vorne schauen.
Laut FINMA-Bericht haben mindestens 26 UBS-Angestellte bei Zinssätzen falsche Angaben gemacht und das während mehreren Jahren. Sei es, um auf eigenen Finanzgeschäften kurzfristig einen Gewinn einzufahren, sei es, um den Gesundheitszustand der Bank während der Finanzkrise zu beschönigen. Sergio Ermotti will nun persönlich darauf hinwirken, dass es bei der UBS nicht mehr zu derart gravierenden Verstößen kommen kann. Er gesteht aber offen ein, dass das kaum möglich sein wird.
Ja, also das ist eine Mission Impossible und wir müssen nicht denken, dass wir das erreichen werden.
Der Chef appelliert aber an seine Belegschaft.
Erstens, dass jeder muss eine seriöse Verantwortung nehmen für was er macht und seine Kollegen müssen auch gleichzeitig nicht nur für die eigene Verantwortung schauen, aber auch prüfen, dass die Kollegen sich richtig verhalten.
Den Libor-Skandal kann Sergio Ermotti mit dem heutigen Tag trotz Rekordbuße noch nicht ad acta legen. Denn nun droht eine Flut von Zivilklagen von Anlegerinnen und Anlegern, die allenfalls durch die Zinsmanipulationen finanziell zu Schaden gekommen sind. Erste Klagen sind bei der UBS bereits hängig, weitere dürfen nicht lange auf sich warten lassen, zumal sich die UBS nun offiziell schuldig bekannt hat. Über die Kosten, die diese Klagen mit sich bringen werden, mag der Tessiner Grossbankenchef heute aber nicht spekulieren.
Sergio Ermotti übt sich in Optimismus. Trotzdem eine Flut von Klagen wartet auf die UBS. Was kommt da noch auf die Grossbank zu, Barbara Wittmer?
Also aufsichtsrechtlich ist das Libor-Verfahren abgeschlossen, aber der Fall wird die UBS noch lange beschäftigen, denn es drohen noch zivilrechtliche Klagen. Zum Teil wurden solche Klagen bereits eingereicht. Geschädigte, zum Beispiel große Pensionskassen, werden klagen, die UBS habe sie betrogen. Das werden sehr schwierige, teure und auch langwierige Prozesse werden. Dann ermitteln Wettbewerbsbehörden in verschiedenen Ländern wegen Kartellabsprachen und die UBS muss sich selber umbauen und neu erfinden. Das braucht große Anstrengungen, lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen, nachdem jahrelang ein relativ lockeres Regime geherrscht hat.
Was hat denn die UBS bisher getan, um dieses lockere Regime weniger locker zu machen, um die internen Kontrollen zu verbessern?
Also die FINMA schreibt in ihrem Bericht, dass sie der UBS vorgeschrieben hat, dass sie ein neues Prozedere festlegen musste, wie dieser Libor-Zinssatz festgelegt und gemeldet werden soll. Das gab neue Abläufe, neue Regeln und auch eine neue Aufsicht und Kontrolle dieser Regeln. Die FINMA hat zudem eine Überwachung installiert und lässt sich regelmäßig Bericht erstatten, ob das funktioniert.
Reicht das?
Im Fall von Libor wahrscheinlich schon. Die Frage ist, was mit all den übrigen Geschäftsbereichen passiert, wo bisher niemand Anlass hatte, genauer hinzuschauen.
Sergio Ermotti sagt, er wolle nicht spekulieren darüber, wie gravierend die Manipulationen der UBS im Vergleich zu anderen Banken seien. Aber die Buße ist doch eindeutig. Die andere bislang gebüßte Bank, die britische Barclays, kam mit einer gut ein Drittel so hohen Buße davon.
Ja, wenn man das so sieht, ist das sicher eindeutig, aber die UBS ist nur eine von 16 Beschuldigten. Noch wissen wir nicht, ob auch anderen Banken allenfalls so klar und so viele Libor-Manipulationen nachgewiesen werden können. Es ist also offen, ob es andere Banken allenfalls auch so hart trifft. Sicher ist, die UBS-Händler, die sind extrem plump vorgegangen. Deshalb konnte man ihnen dann auch diese vielen Verfehlungen nachweisen und eben entsprechend teuer wird jetzt dieser Fall oder ist dieser Fall für die UBS geworden.
Neben der teuren Buße hat die UBS ja wieder einmal, muss man sagen, einen Reputationsschaden eingefahren. An der Börse hat ihr das heute aber kaum geschadet. Die UBS-Aktie hat gerade mal 0,3% abgegeben. Wieso so wenig?
Ja, das gibt zwei mögliche Erklärungen. Zum einen ist diese 1,44 Milliarden Buße nicht wirklich überraschend. Die Zahl war bereits durchgesickert. Das war vielleicht auch, um die Märkte eben nicht zu sehr zu erschrecken. Die Zahl war nicht bestätigt, aber sie war wohl bereits ziemlich im Aktienkurs drin. Eine andere Erklärung ist, dass die UBS kann diese Buße finanziell verkraften. Ihre Existenz ist nicht gefährdet und was vor allem halt die gute Nachricht ist, dank diesem Deal mit den US-Behörden droht ihr jetzt keine Anklage mehr in den USA. Der Fall ist nicht mehr existenzbedrohend. Das hat wahrscheinlich den Märkten auch gefallen.
Einschätzungen von Barbara Wittmer, der Leiterin unserer Wirtschaftsredaktion. Die untersuchten Zinsmanipulationen fanden zwischen 2005 und 2010 statt, unbemerkt von der UBS-Führung und unbemerkt von der Finanzmarktaufsicht FINMA. Fragt sich, wie können die Grossbanken besser unter Kontrolle gebracht werden? Oliver Washington.
Urs Schwaller sitzt schon lange im Parlament. Der CVP-Fraktionschef ist einer der versiertesten Parlamentarier. Doch heute, sagt Schwaller,
man bleibt als Politiker irgendwo fast ratlos zurück. Ich glaube, finanziell wird die UBS die Geschichte und die Buße sicher verkraften. Was mich aber stört, ist, dass einmal mehr betrügerisches Verhalten vorliegt.
Schwaller sieht vor allem die Banken in der Pflicht. Sie müssten die Kultur ändern, sich ans Gesetz halten. Doch reicht das? Nein, sagen die Grünen und fordern eine parlamentarische Untersuchungskommission zur FINMA und zum Finanzplatz. Nationalrat Daniel Fischer will damit den Boden legen für harte Regulierungen.
Nun ist das Fass überlaufen. Der Libor-Skandal ist einer der größten Skandale mit Bezug auf das Investmentbanking, offensichtlich ersten da mafiöse Strukturen. Es ist zu fragen, warum versagte die Aufsicht der FINMA? Warum wurde nicht rechtzeitig interveniert?
Noch stehen die Grünen mit der Forderung nach einer PUC alleine da. Aber auch SP und FDP wollen die Arbeit der FINMA genauer untersucht haben. Die SP spricht von einer externen Arbeitsgruppe und FDP-Chef Philipp Müller will vom Bundesrat einen Bericht.
Der Auftrag beinhaltet natürlich auch, dass es möglich ist, dass der Bundesrat zum Schluss kommt, die FINMA braucht bessere Gesetzesgrundlagen, um ihre Arbeit richtig machen zu können. Die FINMA braucht unter Umständen besseres Personal. All das muss der Bundesrat in einem Bericht über die FINMA, über ihre Tätigkeit, ihre Effizienz und ihre Kompetenz darstellen.
Zusätzliches Personal für die FINMA, zusätzliche Kompetenzen, die Banken zu beaufsichtigen, die Möglichkeit gar, die Banken zu büßen, wie das vereinzelt heute gefordert wird, das bringe alles nichts, entgegnet SVP-Mann Christoph Blocher.
Ich wüsste nicht, wie die FINMA das machen könnte, weil man muss ja sehen, die ganze Bankenkrise ist ja trotz aller Bankenaufsicht in allen Ländern passiert. Und sie hätten es auch nicht vermeiden können. Was man an der Spitze der Bank nicht sieht, kann auch eine FINMA nicht sehen.
Auch die SP hat nur beschränkt Vertrauen in die Aufsicht. Sie fordert stattdessen die Rückkehr zum Trennbankensystem. Der Staat soll die Grossbanken aufspalten, sagt SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer.
Das Thema Abspaltung des Investmentbanking ist immer noch im Raum, für mich ganz klar. Ob die Regulierung der Grossbanken, wie wir sie jetzt vorgenommen haben, reicht, da habe ich große Zweifel. Wir forderten da bereits ein Verbot des Investmentbanking. Das ist dann aber abgelehnt worden, kommt politisch sicher wieder auf den Tisch.
Und wenn die SP diese Forderung lanciere, werde auch die SVP dies unterstützen, so Christoph Blocher.
Wenn man eine Chance hat, damit durchzukommen, werden wir natürlich wieder kommen damit, das ist klar.
Die Diskussion über die Grossbanken und die Aufsicht ist damit erneut lanciert. Und das dürfte auch die FINMA interessieren. Sie selber fordert übrigens keine weiteren Kompetenzen und sie ist auch der Meinung, dass sie die Grossbanken genügend beaufsichtigt habe. Der Chef, Patrick Raflaub, sagt auf die entsprechende Frage, ob sie das wirklich getan habe, lediglich:
Keine der Aufsichtsbehörden hat von den Manipulationen, die ja bei vielen Banken offensichtlich abgelaufen sind, rechtzeitig etwas gemerkt.
Nur mit dem Verweis auf andere Aufsichtsbehörden wird sich die Politik nicht zufrieden geben.
Oliver Washington. Von den 1,4 Milliarden Franken Buße zahlt die UBS 1,2 Milliarden an die USA. Die haben die Bank auch dazu gebracht, sich selbst anzuzeigen. Beat Soltermann in Washington, Sie waren gerade an der Pressekonferenz des Justizdepartements. Präsent war auch Justizminister Eric Holder selber. Wie begründet man dort die Buße für die UBS?
Eric Holder hat gesagt, das seien unglaublich kriminelle Handlungen gewesen, die dort über Jahre erfolgt seien an mehreren Orten. Mehrere Zinssätze seien manipuliert worden und vor allem sei offenbar die UBS so eine Art Führerin gewesen bei diesen Manipulationen. Einer seiner Mitarbeiter hat gesagt, die anderen Banken auf dem Panel, die beim Libor mitgemacht haben, seien als Schafe bezeichnet worden, die dann schon folgen würden. Und man hat dann eben auch so viele Beweise jetzt gefunden im Zusammenhang mit diesem Fall, dass es eben zu dieser Rekordbuße gekommen ist. Und es ist eine Rekordbuße auch für die beteiligten Behörden hier in den USA.
Diese Rekordbuße ist das Resultat einer außergerichtlichen Einigung. Wieso haben die USA die UBS eigentlich nicht verklagt?
Ja, das wollte ich vom stellvertretenden Justizminister Lanny Brewer auch wissen. Er hat diese ganze Untersuchung geführt und er hat gesagt, ja, es seien eben verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen und eine der Faktoren ist auch die Finanzstabilität. Wenn man eine Großbank einklagt oder anklagt, besser gesagt strafrechtlich, dann hat es zur Folge, dass sich viele andere Banken abwenden von dieser Bank, dass die Kunden ihr Geld abziehen und dass diese Bank dann untergehen kann. Das war offenbar einer der Faktoren und ein sehr wichtiger Faktor, warum man sich für dieses Vorgehen entschieden hat, dass man eben via diese Tochtergesellschaft in Japan eine Lösung findet. Das ist übrigens etwas, was ab und zu vorkommt hier in den USA, nicht nur im Finanzbereich, sondern zum Beispiel auch im Pharmabereich, dass man genau diese Vorgehensweise wählt, dass man im Prinzip versucht, die Muttergesellschaft zu schonen, in Anführungszeichen, aber trotzdem über Umwege eben zu einem solchen Milliardendeal kommt.
Im Zusammenhang mit den Libor-Manipulationen wird ja gegen verschiedene Banken vorgegangen. Zahlen müssen bis jetzt nur die britische Barclays und die UBS. Heißt das, die USA konzentrieren sich auf ausländische Banken?
Den Eindruck könnte man tatsächlich bekommen, nicht nur hier, sondern zum Beispiel auch bei diesen Geldwäschereiverfahren, bei dem zum Beispiel erst vor ein paar Tagen die britische Bank HSBC 1,9 Milliarden Buße bezahlen musste. Aber das Justizministerium sagte heute und betonte, die Untersuchungen gingen weiter im Fall Libor. Auch andere Banken seien im Visier. Und es ist in den USA ist eine Spezialeinheit gegründet worden. Da kommen verschiedene Behörden zusammen, das FBI, die Börsenaufsicht, das Justizministerium, diverse andere Aufsichtsgremien und die arbeiten zusammen, auch international, zum Beispiel mit der FINMA oder mit der japanischen Aufsicht. Und all diese Einheiten, eben diese Spezialeinheit, die ist offenbar effizienter und die verspricht sich jetzt auch, dass sie auch in anderen Bereichen, eben auch bei anderen Banken hier zu einem Deal kommen könnte. Aber wie genau und wer es ist und so, das hat man natürlich nicht gesagt, weil diese Untersuchungen, die laufen noch.
Aus Washington war das Beat Soltermann. Es ist 18.26 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit dem geografischen Top of Europe, der politischen Top of Südkorea und mit der sprachlichen Wiederentdeckung auf St. Lucia. Noch mehr Passagiere aufs Jungfraujoch befördern als heute, das wollen die Jungfraubahnen. Eine neue Schwebebahn an den Fuß des Eigers soll die Fahrt nach Top of Europe beschleunigen. Tony Koller über das heute lancierte 200-Millionen-Projekt.
Kabinen mit fast 30 Sitzplätzen, die auf hohen Masten in rasantem Tempo alle 40 Sekunden dem Eigergletscher entgegenschweben. Dazu neue Bahnhöfe und Bergstationen. Das ist das Kernstück der neuesten Jungfraubahnpläne. Ein enormes Vorhaben. Eigentlich könnten sich die Jungfraubahnen ja auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das Unternehmen ist hochprofitabel, die Züge bestens ausgelastet und von Jahr zu Jahr besuchen mehr Touristen die höchste Bahnstation Europas, namentlich solche aus Fernost. Aber die Fahrt mit der gut 100-jährigen Zahnradbahn aufs Jungfraujoch dauert endlos. Die Konkurrenz in Luzern bringt ihre asiatischen Gäste um einiges rascher auf den Titlis und wieder zurück. Der Anteil der Jungfrau-Region an diesem einträglichen Markt droht zu schrumpfen. Deshalb die Neubaupläne. Eine Kabinenbahn soll vom Talboden in Grindelwald direkt nach Eigergletscher führen. Das ist die Station, wo die Jungfrau-Jochbahn im langen Tunnel durch den Eiger verschwindet. Damit entfällt die lange Reise via Kleine Scheidegg, wovon sich der Chef der Jungfraubahnen, Urs Kessler, einiges verspricht.
Das Konzept basiert natürlich auf viel kürzerer Reisezeit. Zum Wintersport ab Bern auf den Eigergletscher sind sie in 1 Stunde und 49 Minuten. Und dann natürlich auch die Verkürzung der Reisezeit im Sommer für den Ausflug Jungfraujoch.
Wer mit öffentlichem Verkehr von Bern aufs Jungfraujoch fährt, wird dafür noch 2,5 Stunden brauchen. Heute sind es fast 4 Stunden. Außerdem können zwischen Eigergletscher und dem Joch dereinst mit neuem Rollmaterial 20% mehr Passagiere transportiert werden. Das heute präsentierte Projekt umfasst auch den Ersatz der alten männlichen Bahn und einen neuen Bahnhof in Grindelwaldgrund. Insgesamt hält Urs Kessler eine Investition von 200 Millionen Franken für nötig.
Wir wollen die Konkurrenzfähigkeit unserer Bahnen, der männlichen Bahnen und der Jungfraubahnen erhalten, aber natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Jungfrauregion inklusive der Destination Grindelwald.
Nächstes Jahr wird das Baugesuch eingereicht. Eröffnungsziel ist das Jahr 2016. Die neue Schwebebahn, quer durch bisher kaum berührte Gebiete bis zum Eigergletscher, wird allerdings das Grindelwalder Panorama nicht unwesentlich verändern. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz hat ihre Bedenken zum Projekt jedenfalls bereits angemeldet.
Südkorea wird erstmals von einer Frau regiert. Ganz ausgezählt sind die Stimmen zwar noch nicht, doch anscheinend hat sich die konservative Präsidentschaftskandidatin Park Geun-hye klar gegen den Oppositionspolitiker Moon Jae-in durchgesetzt. Um ihren Sieg musste Park allerdings kämpfen, denn die Unzufriedenheit in Südkorea ist groß. Trotz Wirtschaftswachstum und trotz tiefer Arbeitslosigkeit. Grund für den Missmut ist der rücksichtslose Umgang des amtierenden Präsidenten mit Bürger- und Arbeiterrechten. Osmov.
Am großen Han-Tor, einem Relikt aus alten Zeiten im Herzen von Seoul. Darsteller in historischen Kostümen führen jeden Nachmittag Touristen vor, wie einst hier dreimal am Tag die Wachtablösung ablief. Direkt daneben, auf dem Trottoir in einem Zelt aus Plastikplanen, harrt auch jetzt bei beißender Winterkälte eine kleine Gruppe von Menschen aus. Sie erhofften sich, dass die heutige Präsidentschaftswahl Südkorea eine politische Wachtablösung bringen würde. Eine Hoffnung, die sich aber beim Urnengang zerschlagen hat. Sie sind ehemalige Arbeiter des Großkonzerns Ssangyong, genauer von dessen Ableger zur Herstellung von Sportgeländewagen. In der Asienkrise von 1997-98 geriet der Konzern in Schieflage. Die Geländewagentochter wurde daraufhin mehrmals hin und her verkauft. Bei jedem Verkauf wurden erneut Arbeiter entlassen. Der 44-jährige Mechaniker Jung Chun Liang erzählt, bis zum Frühsommer 2009 seien von der ehemaligen Belegschaft von 7.500 Arbeitern insgesamt bereits 45% entlassen worden. Da hätten die restlichen Arbeiter die Notbremse gezogen. Sie seien in den Streik getreten und hätten gleichzeitig das Werk besetzt, um ein besseres Management der an sich durchaus erfolgversprechenden Firma zu erzwingen. Doch das habe Präsident Lee Myung-bak gar nicht gepasst. Der habe schwer bewaffnete Polizei geschickt. Nachdem diese die Fabrik tagelang von Helikoptern aus mit Tränengas beschossen habe, sei 77 Tage nach Beginn der Besetzung gewaltsam geräumt worden. Das sei gewesen wie im Krieg. Dutzende von verletzten Arbeitern, 100 Verhaftete, manche von diesen bis heute im Gefängnis. Mechaniker Jung sagt, kein einziger der Besetzer habe seither wieder eine Anstellung gefunden. Offenbar seien sie von Südkoreas Unternehmern auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Manche seien dadurch so depressiv geworden, dass sie Selbstmord begingen. Nach dem 22. Selbstmord hätten die Ssangyong-Opfer im vergangenen April hier auf dem Trottoir ihr Protestzelt errichtet, um die Öffentlichkeit auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Die entlassenen Ssangyong-Arbeiter sind längst nicht die einzigen, die sich über den rücksichtslosen Umgang unter Präsident Lee mit den Bürger- und Streikrechten beklagen, die sich die Südkoreaner zuvor in den 1980er und 1990er Jahren unter blutigen Opfern erkämpft hatten. Redaktor Kwak Byung-jan von Hankyore, der einzigen nicht von Großunternehmen abhängigen Tageszeitung des Landes, sagt, wirkliche Medienfreiheit habe es in Südkorea nur zwischen 1998 und 2008 unter zwei liberalen Präsidenten gegeben. Aber Präsident Lee habe vom ersten Amtstag an alles getan, um Zensur und Repression gegen kritische Medienschaffende wieder einzuführen. Nicht mit offener Gewalt wie einst unter den Militärdiktatoren, sagt Redaktor Kwak, sondern indem er in mehreren Präzedenzfällen Internetblogger und Fernsehjournalisten mit ruinösen Verleumdungsklagen eindecken ließ. Die Abschreckungswirkung, so Kwak, sei gewaltig gewesen. Seither seien die ohnehin traditionell sehr regierungsnahen Fernsehstationen und auch die Printmedien noch angepasster geworden als zuvor. Vernichtend ist auch Jong Ho-hees Urteil über Präsident Lee. Jong ist der Sprecher des südkoreanischen Gewerkschaftsverbandes. Lee Myung-bak habe konsequent die Unternehmerinteressen vertreten und systematisch, wenn nötig sogar mit Polizeieinsätzen, 5 Jahre lang jegliche Gewerkschaftsaktion zur Verbesserung der Lage der Arbeiter vereitelt. Noch Schlimmeres sieht der Gewerkschafter aber für den nun erfolgten Sieg der Präsidentschaftskandidatin Park Geun-hye voraus. Sie sei ja die Tochter des einstigen Militärdiktators Park Chun-hee, der Gewerkschaften und Streiks strikt für illegal erklärt und mit konsequenter Gewalt unterdrückt hatte. Es könne gut sein, so Gewerkschafter Jong, dass man sich bald mit Wehmut nach Präsident Lee zurücksehnen werde. Auch er hätte auf eine andere Wachtablösung gehofft.
Der Bericht aus Südkorea von Ostasien-Korrespondent Urs Moff. Die kreolische Sprache, ursprünglich eine Mischsprache der afrikanischen Sklaven in der Karibik, wurde in den Kolonien lange unterdrückt. Wer etwas auf sich hielt, sprach Englisch, Französisch oder Spanisch. Heute erlebt Kreolisch auf den karibischen Inseln eine Renaissance. Auch auf der kleinen Insel St. Lucia. Die Reportage von Sven Weniger und Michael Marek.
Castries, morgens 5.30 Uhr. Es ist noch dunkel, die laue Luft weich wie Seide. Doch in der Hauptstadt St. Lucias laufen bereits die Transistoren heiß. Sam Flood stürzt sich in den Tag und die Stimme des 42-Jährigen hat wieder diesen drängenden Tonfall. Flood ist Radiomoderator auf Hot 105,3 und eine Legende. Juke Wa nennen sie ihn hier, das meint so viel wie der Mann, der die Missstände aufspießt. In seiner Morgenshow kümmert sich Flood um die alltäglichen Ungerechtigkeiten. Ein neuer Fall von Korruption, Polizeiwillkür, Verschwendung von öffentlichen Geldern. Sam Flood prangert die Schludrigkeit der Behörden an, die Ignoranz von Politikern. Niemand und nichts ist vor seiner Angriffslust sicher und seiner beißenden Ironie. Dafür lieben ihn seine Hörer, umso mehr als Chukwa sie in ihrer eigenen Sprache anredet, auf Kreolisch. Jahrhundertelang wurden die St. Lucians, die Nachfahren schwarzer Sklaven, unterdrückt. Die weißen Kolonialherren verboten ihnen, in ihrer eigenen Sprache zu reden, Kreolisch, dieser weichen Verbindung aus verschiedenen afrikanischen Sprachen und Französisch. Die tropisch-grüne Karibikinsel, die zu den kleinen Antillen gehört und kleiner ist als der Kanton Solothurn, blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. 14-mal wechselte St. Lucia zwischen Engländern und Franzosen dem Besitzer. Heute gehört St. Lucia zum Commonwealth. Unter britischer Verwaltung war Kreolisch verpönt und im öffentlichen Leben geächtet. So sehr, dass selbst die Insulaner ihre eigene Sprache für minderwertig hielten.
When I grew up in my years as a young boy, my parents couldn't speak English, but they forbid me to speak Creole.
Während meiner Kindheit verboten mir sogar meine Eltern, Kreolisch zu sprechen, obwohl sie selbst kein Englisch konnten.
Primus Hutchinson hielt sich nicht daran. Der 72-jährige Rentner machte Kreolisch in der Öffentlichkeit wieder salonfähig. Wir treffen den Vater des kreolischen Fernsehens und Radios in einem Café.
So you were forbidden to speak the language.
Meine Eltern hielten Kreolisch für rückwärtsgewandt, für ein Zeichen mangelnder Erziehung. Auch in der Schule war Kreolisch verboten. Ich fand das damals schon sehr erniedrigend. Vieles kannst du gar nicht anders ausdrücken. Witze auf Kreolisch sind einfach die besten. Ein Witz gut erzählen, das geht nicht auf Englisch, sondern nur auf Kreolisch. Die Leute rasten dann aus vor Lachen.
While because of the impact and the way it is delivered.
Kreolische Sprachen entwickelten sich ab Mitte des 17. Jahrhunderts. Sklaven wurden aus den verschiedensten Regionen Afrikas verschleppt und mussten in ihrer neuen Heimat eine eigene, gemeinsame Sprache entwickeln. Eine Sprache, um sich untereinander und gleichzeitig mit den weißen Herren verständigen zu können. Dabei bildeten sich eine eigene Grammatik, Syntax und Phonetik. So entstand eine neue Muttersprache, mit der die nachfolgenden Generationen aufwuchsen. Markttag in Castries. Frauen feilschen vor und hinter einfachen Holzständen, die sich unter exotischen Früchten und Gewürzen biegen. Hier im Alltag ist die Sprache der St. Lucians allgegenwärtig. Die meisten der 160.000 Einwohner sprechen Kreol. Besucher aus dem fernen Europa bekommen das fast nie zu Ohren, weil mit ihnen nur Englisch gesprochen wird, der zweiten offiziellen Landessprache. Knapp 700.000 Besucher kamen 2011, vor allem aus Großbritannien und den USA, Tendenz steigend. Der Tourismus ist zur wichtigsten Verdienstquelle für die St. Lucians geworden, die Arbeitslosigkeit aber liegt bei 20%. Gleich gegenüber vom Markt halten die Busse. Menschen drängeln sich vorbei. Jeder will einen Sitz haben in den kleinen Minivans, die in rasanter Fahrt über die ganze Insel kurven. Wir sind auf dem Weg nach Bouton, einem kleinen Dorf in der Nähe von Castres. Dort balanciert hoch auf dem Cliff das Schulhaus der Bouton Combine School. Mit Geldern der deutschen Entwicklungshilfe wurde gerade die neue Küche der Grundschule eröffnet. Ausländer sieht man hier nur sehr selten. Etwa 20 Mädchen und Jungen zwischen 8 und 12 Jahren kommen aus den drei Klassenräumen. Einige Mutige fragen uns auf Englisch, woher wir kommen. Joaquin. Bernadette Southwell, die Direktorin, ruft die Kinder geduldig zur Ruhe, denn sie sollen für uns kreolische Kinderlieder singen.
Ja, Englisch und Kreol ergänzen sich in der Schule. Beide Sprachen sollten also parallel unterrichtet werden.
Bernadette Southwell ist eine gewichtige, bedächtige Frau in dunkelgrauem Kostüm. Über 30 Jahre Schuldienst liegen bereits hinter ihr. Zeit genug, sich Gedanken über den Sprachenkonflikt auf St. Lucia zu machen.
Ich glaube nicht, dass die Sprache unserer Eltern in Gefahr ist. Aber es gibt das Problem, dass die Leute kreolisch nicht schreiben können. Lange Zeit gab es keine festgelegte Orthographie.
Gerade einmal 20 Jahre ist es her, dass der Dorfschullehrer Jones Mondesia aus Soufrière das erste kreolische Wörterbuch schrieb. Seit 2001 gibt es eine kind- und schulgerechte Version, das Kreol Dictionary. Auch die Kinder der Bouton Combine School lernen damit. Kreolisch gewinnt wieder an Einfluss auf St. Lucia. Das neue sprachliche Selbstbewusstsein zeigt sich auch in der Politik. Die Generalgouverneurin St. Lucias, Perlette Lousy, eine studierte Sprachwissenschaftlerin, hält ihre Parlamentsreden auch in der Landessprache. Seit einiger Zeit bemüht sich das Folk Research Center in Castries um den Erhalt von Kreol.
Das Folk Research Center ist eine Nichtregierungsorganisation. Es hat die Aufgabe, unsere kreolischen Bräuche zu erforschen, zu archivieren und für jeden zugänglich zu machen. Denn Sprache bestimmt ganz wesentlich unsere Alltagskultur. Deshalb gilt dem Aspekt der Sprachentwicklung unsere besondere Aufmerksamkeit.
Kentry Jean-Pierre arbeitet in einer heruntergekommenen Villa hoch über dem Stadtzentrum. Dass es hier an Geld mangelt, ist auf den ersten Blick zu sehen. Es ist kahl und schmucklos. In seinem Büro stehen zwei Stühle, ein Schreibtisch, Telefon und ein alter PC. Kentry organisiert die Arbeit der Forschungseinrichtung mit bescheidenen finanziellen Mitteln. Das meiste Geld wird von St. Lucians gespendet. Am nächsten Morgen ist Sam Flood wieder auf Sendung und wettert gegen die alltäglichen Ungerechtigkeiten. Und die Leute werden ihn dafür lieben, dass er so redet wie sie selbst, auf Kreol.
Stimmen aus St. Lucia in der Karibik, gesammelt von Sven Weniger um Michael Marek. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Marcel Jäcke, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Roman Fillinger. Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle oder rund um die Uhr auf srf.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.